Alotheha ist nicht kurz und wie wir gerade vorhin schon gesagt haben, enthält sie sehr, sehr viel. Ich werde versuchen, ein bisschen am Anfang und ein bisschen am Schluss der Parascha etwas genauer anzuschauen. Es ist immer ein bisschen verlockend bei Paraschott der Woche, dass man schon am Anfang so viele schöne Themen findet, dass die Schlüsse der Paraschott nicht so häufig betrachtet werden. Also ich werde versuchen, den Anfang und den Schluss vor allem zu berücksichtigen. Und vor allem werden wir sehen, dass Paraschat Beha'alotecha ja mittendrin einen Knick hat. Und diesen Knick wollen wir uns auch ein bisschen anschauen. Aber zunächst einmal ist noch alles gut. Wir haben ja die letzten Paraschot gesehen am Anfang vom Buch Bamidbar, dass ein sehr perfekter, ein sehr idealer Zustand dargelegt wurde. Wir haben gesehen, wie die Schwatim, die 12 Stämme, sich geordnet rund um den Mischkan gelagert haben. Wir haben zuletzt gesehen, am Schluss der Parascha der letzten Woche, wie all die 12 Stammesfürsten ihre Korbanot gebracht haben und dadurch, dass sie alle dasselbe Korban gebracht haben, eine gewisse Einigkeit untereinander demonstriert haben, auch eine Gleichwertigkeit dieser Schwatim demonstriert haben. Und wir haben gesehen, dass eigentlich da jetzt alles so organisiert war, wie es organisiert sein soll. Und jetzt sind wir noch ein bisschen in diesem Zustand, dass alles sehr, sehr schön ist. Wir haben schon angesprochen in einem früheren Schiur, vielleicht vorletzte Woche, dass das Buch Bamidbar die Eigenschaft hat, dass zwischendurch Dinge, Erzählungen oder Mitzvot auftauchen, wo man sich fragen kann, warum steht das gerade an dieser Stelle? Also die Schwierigkeit ist vielleicht nicht unbedingt der eigentliche Text, sondern die Frage, warum ist das hier? Eigentlich würden wir erwarten, dass das in einem anderen Zusammenhang woanders gebracht werden würde. Und genau so etwas haben wir jetzt gleich. Die Parascha beginnt im Kapitel 8 ist das, für die, die einen Text vor sich haben, von Bamidbar, Kapitel 8 ist der Anfang der Parascha. Bei der Ber Hashem el Moshe Lemor, Hashem sprach zu Moshe, er soll sagen, der Ber el Aharon, er soll zu Aharon sagen, also Moshe soll dem Aharon erklären, der Amarta elav und zu ihm sagen, Beha'aloticha et hanerot el mul pneha menorah, Ya'iru shivat hanerot. Wenn du aufrichtest die Lampen, Beha'alotecha, Leha'alot ist etwas aufstellen, bei deinem Aufstellen, also dann, wenn du nämlich Aharon aufstellst, die Lampen sind gemeint, die Lampen der Menorah, die Gefäße, wo das Öl drinnen war, sie sollen sich wenden zum, eigentlich wörtlich ist es das Angesicht der Menorah, Pneha Menorah, alle sind sich einig, dass der mittlere Schaft, das mittlere Licht gemeint ist, sollen sie leuchten, alle die 7 Lampen. Also die Lampen sind so anzuordnen, dass die äußeren Lampen der Menorah sich hinwenden mit ihrer Flamme zum mittleren Licht. Das kennen wir, das wird auch oft in Darstellungen, in irgendwelchen Zeichnungen der Menorah so dargestellt. Muss man sich das vorstellen? Für uns ist das heute vielleicht ein bisschen nicht so auf den ersten Blick klar, weil wir Kerzen gewohnt sind, wo der Docht in der Mitte ist. Aber in alten Zeiten eine Öllampe hatte irgendwo eine Öffnung, wo man den Docht hineingesteckt hat. Und diese Öffnung ist jetzt an irgendeiner Seite. Also der Docht schaut irgendwo hin. Und die Äußeren schauen Richtung der Inneren. Das hat eine Symbolik, die man jetzt sehr, sehr viel auslegen kann. Was hier auch auffällt, ist das komische Wort Beha'alotecha, bei deinem Aufrichten der Lampen. Also üblicherweise werden Öllampen angezündet und nicht aufgestellt. Das Wort fällt irgendwie auf. Und da ist eine Möglichkeit für Kommentare einzuhacken. Und Rashi bringt uns da auch etwas. Was Rashi hier bringt, ist eher eine technische Sache, aber man kann dann überlegen, ob diese technische Sache nicht etwas Symbolisches bedeutet. Nämlich Rashi bringt, basierend auf Stellen, die man in Talmud und Midrasch finden kann, dass dieses Aufstellen heißt, dass Aharon die Lampen so anzünden soll, dass er sicher sein soll, dass die Lampe hält. Wenn wir kennen das alle, wenn wir irgendwelche Lampenkerzen anzünden und man zündet den Docht an, dann kann es auch mal passieren, wenn man so ein kleines Teelicht anzündet, kennen wir das im Alltag, dann kann das passieren, dass dieses Lamperl wieder ausgeht, wenn man da ein bisschen schlampig den Docht nicht schon aufgestellt hat. Also Aharon soll hier darauf achten, dass die Dochte so sind und dass er lange genug mit der Flamme bei diesem Docht bleibt, damit die Flamme dann schön steht und auch wirklich hält. Soweit, so einleuchtend. Das ist jetzt mal eine technische Sache, die man aber auch symbolisch lesen kann. Samson Raphael Hirsch bringt hier dazu eine sehr, sehr schöne Bemerkung, nämlich die Kohanim und die Leviim und damit auch die Kohanim waren ja auch diejenigen, die das Volk lehren sollten in der Tora. Und nicht nur da im Tempel die Rituale verrichten sollten, sondern die Levim und Kohanim sollten ja auch Lehrer sein für Am Israel. Und wenn man das jetzt als eine Symbolik liest, wie ein Lehrer seine Schüler unterrichtet, dann hat der Lehrer die Aufgabe, die Lampen so aufzurichten, dass der Schüler alleine stehen kann. Hirsch bringt das mit einer sehr netten Bemerkung, dass er sagt, die Aufgabe des Lehrers ist, sich eines Tages überflüssig zu machen. Also, wenn man unterrichtet, aus jüdischer Sicht geht es nicht darum, dass der Schüler ewig Schüler bleibt, sondern der Schüler oder die Schülerin sollen irgendwann einmal selbst in der Lage sein, den Stoff selbst zu beherrschen, das Wissen selbst zu haben und selbst anwenden zu können. Und die Aufgabe des Lehrers ist eigentlich dafür zu sorgen, dass man eines Tages nicht mehr da sein muss. Also, das kann man symbolisch in diese kleine technische Sache hineinlesen. Okay, soweit ist das jetzt alles sehr schön. Jetzt erzählt uns die Tora, dass Aharon das gemacht hat. Im dritten Satz erfahren wir, dass Aharon das genauso gemacht hat, wie Hashem dem Mosche gesagt hat. Und wir erfahren dann noch, dass die Menorah gehauen aus Gold war und so weiter. Und im Grunde, ja, das sind jetzt einige Details, die man auslegen kann, aber haben wir jetzt auch keine Schwierigkeit mit dieser Lehre. Nur die große, große Frage ist, warum steht das hier? Wieso kommt hier plötzlich die Menorah hinein? Da gibt es einen berühmten Rashi, wo nicht ganz sicher ist, ob er von Rashi original ist, aber das ist jetzt egal. Es gibt hier einen Rashi, der in alten Rashi-Manuskripten nicht unbedingt enthalten ist, den aber der Ramban hundertprozentig zitiert, wie wir gleich sehen werden. Also, es muss zumindest schon in sehr, sehr frühen Textversionen von Rashi drinnen gewesen sein, sonst hätte der Ramban diesen Text nicht gehabt. Also entweder ein Rashi oder eine Anmerkung, die in den Rashi-Text hineingerutscht ist. Das kann vorkommen. Es ist bei alten Handschriften in mittelalterlichen Zeiten natürlich immer wieder so gewesen, dass auch mal eine Anmerkung in eine Handschrift hineinrutschen konnte. Also es muss niemand Sorge haben, dass einmal irgendeine Stelle bei Rashi auftaucht, wo man sagt, das ist nicht in allen alten Manuskripten enthalten. Das kann passieren. Jedenfalls geht diese Erklärung so. Zu dem Wort Beha'alotecha wirft Rashi oder der Schreiber die Frage auf: Warum ist dieser Abschnitt, Parasha hier im Sinn von Textabschnitt, warum ist dieser Absatz über die Menorah verbunden mit dem Absatz über die Nesiim, über die Fürsten? Wir erinnern uns, am Ende der letzten Parasha haben wir gelernt, die Korbanote, die 12 Fürsten gebracht haben, die 12 Stammesfürsten. Und jetzt gibt es eine Antwort, nämlich, wie Aharon gesehen hat, dass diese 12 Stammesfürsten ihre Opfer bringen, war Aharon ein bisschen traurig. Weil das sind jetzt diese 12 Stämme, die jeweils von einem Stammesfürsten repräsentiert werden, die so einen Korban bringen. Und wir haben gesehen, das war eine sehr große, teure Sache, das war eine riesige Zeremonie. Und für die Leviim ist da jetzt nichts. Aharon wäre der Vorsitzende, sozusagen der Stammesfürst, der Vorsitzende des Stammes Levi. Und für die Leviim ist jetzt nichts. Und Aharon ist vielleicht ein bisschen frustriert, dass der Stamm Levi nicht so gut akzeptiert ist beim lieben Gott. Und da lässt Gott ihm jetzt über Mosche ausrichten: Lieber Aharon, keine Sorge, du warst zwar jetzt nicht dabei bei diesen 12 Stämmen, aber du kriegst noch etwas viel, viel Größeres. Deine Sache ist viel größer. Wenn du diese Lampen anzündest, ist das noch mehr wert als diese Opfer der Nesiim. Und damit haben wir einen Grund, warum das hier in der Tora erzählt wird, obwohl ja eigentlich das Anzünden der Menorah, das erste Anzünden der Menorah, wie der Mishkan fertig war, hätte schon stattgefunden, bevor diese 12 Fürsten ihre Opfer bringen. Also die Frage ist sehr, sehr berechtigt, warum das jetzt erst genannt wird. Aber das ist eine Erklärung. Das ist eine Erklärung. Und jetzt können wir diese Erklärung auch ein bisschen hinterfragen. Es gibt bekanntlich den Kommentar des Ramban Nachmanides, der auch bekanntlich sehr oft Rashi entweder widerspricht oder ergänzt oder vielleicht auch mit einer eigenen Perspektive erweitert, erläutert. Diejenigen, die den Kommentar des Ramban besser kennen, die kennen das schon, dass man immer und immer wieder bei Ramban findet, er zitiert Rashi und sagt dann, das ist es aber nicht, sondern Ramban hat eine andere Auslegung. Das ist ganz, ganz klassisch. Das ist übrigens einer der Gründe, warum es hilfreich ist, beim Studium zuerst Rashi gelernt zu haben, wenn man den Ramban studiert, weil der Ramban sich immer auf Rashi bezieht. Allerdings sehen wir auch am Text des Ramban, dass er damit gerechnet hat, dass nicht alle Menschen zu seiner Zeit in seiner Umgebung den Text von Rashi vor sich hatten. Woran sehen wir das? Wir sehen das daran, dass er ihn immer vollständig zitiert. Also können wir natürlich auch sagen, wenn jemand den Rashi noch nicht gesehen hat, der Ramban bringt ohnehin die gesamte Information. Und Ramban zitiert genau das, was wir gerade gesehen haben. Rashi hat das selbstverständlich nicht erfunden. Wir kennen das schon, dass Kommentare von Rashi immer irgendeine Quelle haben. In dem Fall ist die Quelle, die Rashi hat, ein Midrash in Midrash Tanhuma, den wir vielleicht gleich ein bisschen anschauen werden, weil der Ramban bespricht das nämlich jetzt. Der sagt, also Rashi hat diese Erklärung, dass HaKadosh Baruch Hu dem Aharon auf diese Art gesagt hat, deine Aufgabe ist sogar noch größer als die von den 12 Stammesfürsten, die diese schönen Korbanot gebracht haben. Etane Denn du wirst die Lichter anzünden am Morgen und am Abend. Und der Ramban fügt ja auch hinzu, dass Rashi das sagt, mit Midrash Agada, von einem agadischen Midrash. Also dem Ramban war das natürlich auch bekannt, dass die Dinge, die Rashi bringt, irgendwo her hat. Und jetzt hat der Ramban aber einen Einwand und sagt, naja, das ist ein agadischer Midrasch, aber irgendwie, wenn das jetzt einfach der Pschat, der einfache Wortsinn sein soll, ist das nicht ganz überzeugend. Warum? Der Einwand, den er hat, ist, wenn es nur darum ginge, dass Aharon eine Aufgabe hat, die schöner ist und edler ist und beständiger ist als die Opfer der 12 Stammesfürsten, dann könnte man auch andere Dinge nennen. Man könnte das Räucherwerk nennen im Tempel und nicht nur die Menorah, ist ja nicht nur die Menorah. Man könnte den ganzen Yom Kippur-Dienst nennen, den Aharon als Kohen Gadol macht. Also der Ramban sucht nach einer Erklärung, warum ausgerechnet die Menorah. Da fehlt ihm etwas in dieser Argumentationslinie. Und jetzt weist er auf etwas hin, nämlich, dass dieser Midrash, den Rashi gebracht hat, in Midrash Tanhuma, dass der einen Hinweis enthalte auf, Quizfrage, worauf? Worauf enthalte das einen Hinweis? Auf Chanukka, Menorah. Jetzt, wenn wir uns das anschauen, ist das zunächst einmal in Midrash Tanhuma nicht so hundertprozentig ausbuchstabiert, aber zwischen den Zeilen schon. Und zwar bringt der Midrasch das, was Rashi gesagt hat. Wir kennen das schon, dass Rashi natürlich seine Texte immer wesentlich kürzer fasst. Und in dem Midrasch, wo Rashi das ursprünglich her hat, ist das wesentlich ausführlicher. Und der Midrasch sagt dann, also um Aharon zu trösten, der Berel Aharon war Marta Elaf Behalotecha, ha Korbanot, Kolzman Jebet HaMikdash Kayam Henno Hagim. Die Korbanot, diese 12 Opfer, die die Nesiim zur Einweihung gebracht haben, die repräsentieren hier Korbanot generell in diesem Midrasch. Die sind Kolzmanje Beta Mikdash Kayam Henno Hagin. Die sind logischerweise dann, wenn ein Tempel steht. Wenn es den Mishkan gegeben hat, wenn es den Mishkan in Shiloh gegeben hat, wenn es den ersten und den zweiten Tempel gegeben hat, gibt es die Korbanot. Und wenn es keinen Tempel gibt, gibt es keine Kabanot. Aber, sagt der Midrasch jetzt weiter, Aval ha nerot le'olam el mulpne ha-menorah. Die Nerot, die sind für alle Zeiten, haben die, ich sag's einmal jetzt auf eine Art, die wir noch auslegen werden, die mehr Nerot haben, die Lampen haben für alle Zeiten die Halacha, die Regel, dass sie gerichtet sein sollen zur Menorah. Und außerdem haben wir am Ende der letzten Parascha, in der letzten Parascha ja noch gehabt, den Priestersegen. Und bei Kat Kohanim gibt es ja auch die ganze Zeit ohne Beit HaMikdash. Das Letzte ist jetzt verständlich. Das Letzte ist verständlich. Es gibt bei Kat Kohanim auch ohne Beit HaMikdash. Das kennen wir. Wir kennen in Chutz La'aretz meistens an Feiertagen, in den Synagogen, in Eretz Israel gibt es mehr Gemeinden, die es jeden Schabbes machen, dass die Kohanim die Bracha sagen für die Gemeinde. Dazu brauchen wir keinen Beit HaMikdash. Also das existiert. Aber es ist ein bisschen unverständlich, was der Midrasch hier will mit die Nerot, die Lampen, die sind doch für immer. Die sind nicht für immer. Es geht nicht. Die Menorah ist genauso vom Beit HaMikdash abhängig, wie die Korbanot vom Beit HaMikdash abhängig sind. Also wovon reden wir hier? Und das ist das, was der Ramban jetzt aufgreift. Der Ramban sagt, dass der Midrasch hier eine Anspielung macht, eine ein bisschen versteckte Anspielung zwischen den Zeilen macht, auf die Chashmonaim, auf Chanukka, dass hier ja noch einmal Lichter eingeführt werden und die Menorah im Tempel noch einmal entzündet wurde durch Kohanim. Die Chashmonaim, die Makkabim, die zu Chanukka gekämpft haben, waren ja Kohanim. Ich habe jetzt gerade gesagt Hashmonaim und dann habe ich gesagt Makkabim. Wir haben einen lustigen Sprachgebrauch in dieser Falle. Wir reden von den Makkabäern, solange sie die Guten sind. Und wir reden von den Hasmonäern, wenn sie dann die Bösen werden. Aber es ist die gleiche Familie. Die Makkabäer sind die, die den Chanukka-Aufstand gemacht haben. Und das Fürstenhaus, das aus ihnen entstanden ist, die Hasmonäer waren dann ein paar Generationen später leider ein bisschen korrupt und nicht so toll wie jene Makkabäer, die gekämpft haben zu Hanukkah. Alles so, es ist die gleiche Familie und es hat sich ein bisschen eingebürgert, von den Hasmonäern zu sprechen, wenn man die späteren Generationen, die korrupten Hellenisierten meint, die sich gegenseitig Bürgerkriege geliefert haben oder in Rom eingreift und dann ist es aus. Und wir reden von den Makkabäern, wenn es die Guten sind. Aber der Rambam verwendet hier durchaus den Begriff Hashmonaim, weil es ja die Familie die gleiche ist. Und er sagt, der Mitra spielt hier an auf die Hashmonaim. Und die versteckte Botschaft, die nach dem Midrasch Aharon hier bekommt, ist, okay, die 12 Stammesfürsten haben jetzt eine Einweihung gemacht. Aber weißt du, deine Nachkommen, deine Familie, deine Nachkommen, Kohanim werden es sein, die eines Tages die Menorah wieder anzünden, wenn im Makkabäerkrieg von der hellenistischen Partei der Tempel mitsamt der Menorah entweiht wurde. Dann werden das deine Nachkommen sein, die dafür sorgen, dass die Menorah wieder sozusagen ewig im Sinn von, dass sie Bestand haben wird, auch dann, wenn es eine Zerstörung gibt. Das Ganze geht zurück auf eine Interpretation, die der Ramban gar nicht erfunden hat, sondern die ein gewisser Rabbeinu Nissim Gaon eine Generation früher gehabt hat. Und der Ramban bringt das. Und das ist jetzt aber natürlich eine Erklärung, die wirklich sehr agadisch ist. Das kann ich nicht aus einfachem Wortsinn lesen. Und darum braucht der Ramban noch eine andere Erklärung, die übrigens relativ simpel ist, der Ramban geht davon aus, dass das Buch Bemidbar an sich die Aufgabe hat, mit den Mitzvot, die es bringt, noch zu abzuschließen, die Regeln für Korbanot und Beit HaMikdash. Das ist eine Sichtweise, die nicht alle Kommentare gleich haben, aber der Ramban sagt, das ist eine Linie. Mit Vayikra waren wir einfach noch nicht fertig, sondern das wird im Bemidbar noch abgeschlossen. Und die Menorah hat mehrere Nennungen gehabt. Je nach Zusammenhang waren da mehrere Nennungen. Nämlich schrittweise hat man im Buch Schmott einmal erfahren, dass da aufzurichten ist ein Nertamid, irgendwie ein ewiges Licht. Da ist aber noch nicht so genau präzisiert die sieben Lampen der Menorah. Dann kommt das im Vayikra. Kommt in Vayikra vor, dass es die Menorah ist. Und jetzt kommt vor, wie die Lichter genau anzuordnen sind, um diese Halachot alle abzuschließen. Also das ist eine relativ trockenere, sachlichere Interpretation dann, die aber die Situation löst, dass das andere doch eher ein agadischer Midrasch ist. Okay, jetzt blättern wir ein kleines bisschen weiter. Blättern wir ein kleines bisschen weiter. Es kommt dann in der Parascha eine Einweihung, ein Reinigungsritual für die Leviim. Und dann haben wir die Stelle, über die wir gerade so einen wunderschönen, ausführlichen Schüler gehört haben, über das zweite Pesach. Und dann haben wir, ich bin jetzt schon in Kapitel 9, bei Vers 15, Kapitel 9, Vers 15, wird das so ein bisschen alles zusammengefasst. Jetzt ist eigentlich alles fertig. Jetzt ist alles fertig. Das waren so die letzten Sachen, die wir noch gelernt haben über den Betamikdash und über den Mishkan in diesem Fall noch. Wir sind noch in der Wüste. Und jetzt wäre es einmal Zeit, nachdem die Bnei Israel die ganze Zeit am Berg Sinai gesessen sind, sich mal auf den Weg zu machen Richtung Eretz Israel. Und das wird jetzt bald kommen. Und da erfahren wir jetzt, dass die Wolke den Mishkan bedeckt. Die Wolke war Tag und über Nacht war das ein Feuer, so dass immer zu sehen war, ein Zeichen der göttlichen Präsenz über den Mishkan. Und hier erfahren wir dann auch bereits, dass wenn sich die Wolke erhoben hat, dann würden sie reisen oder ruhen, je nachdem, wie sich die Wolke bewegt hat, hatten die Bnei Israel ein Zeichen, dass sie sich jetzt auf den Weg machen müssen oder dass sie jetzt hier bleiben sollen. Und das wird uns da alles sehr schön erzählt. Dann erfahren wir noch, dass es silberne Trompeten geben soll, um gewisse Signale ankündigen zu können. Das sind alles sehr, sehr schöne, edle Dinge. Wir haben gesagt, wir sind hier noch in dem Abschnitt, wo alles gut geht. Jetzt stellen Sie sich noch auf, wie Sie reisen. Das ist auch noch alles perfekt. Überblättern wir ein bisschen was, damit wir den Schiur heute noch zu Ende bekommen. Und dieser schöne Abschnitt, wo beschrieben wird, wie sie zum Reisen sich ordnen und wie sie ihre Reise jetzt beginnen wollen und dass die Wolke über ihnen ist, dieser Abschnitt reicht im Kapitel 10 bis zu einem Vers 34. Kapitel 10, Vers 34. Und dann haben wir im Text etwas Auffälliges. Dann haben wir zwei Sätze, die Sätze 35 und 36. Der Satz 35 ist ganz, ganz bekannt. Den kennen wir nämlich aus dem Sidur. Den kennen wir vom Ausheben der Tora in Beta Knesset. Vahi bin Zohar Aaron, vayomer Moshe, kuma Hashem, vayafutzu oevecha, vayanusso, mesanecha mipanecha. Man würde jetzt versucht sein, fortzusetzen mit Ki Mizion Tetzeh Torah. Das ist aber nur im Sidur so. Der nächste Satz hier in der Torah ist nicht derselbe. Sondern dieser Satz hat gesagt, wenn der Aaron sich bewegt, dann pflegt der Mosche zu sagen, erhebe dich, Hashem, und lass deine Feinde zerstreut sein und die dich hassen, mögen vor dir fliehen. Und wenn der nächste Satz ist dann 36, und wenn der Aaron HaKodesh sich wieder abgestellt wurde, wenn sie irgendwo länger geblieben sind in der Wüste, dann pflegte er zu sagen, er soll jetzt ruhen unter den Alfei Israel, unter den Rivevot Alfei Israel, unter den Zehntausenden, Tausenden, also sehr, sehr hohe Zahl des Volkes Israel. Wunderschön. Diese zwei Sätze sind eingeklammert im Text durch etwas, das in modernen Drucken ausschaut wie ein verkehrtes Nun. Und wenn ihr einen gedruckten Tanach vor euch habt, müsstet ihr das auch haben. Ne? Müsstet ihr das auch haben. Diese zwei Sätze sind eingeklammert durch so ein komisches Zeichen, das ausschaut wie ein verkehrtes Nun. Und das ist nicht einfach ein Vokalzeichen, Das ist nicht einfach ein Vokalzeichen, wie wir sonst ja gewohnt sind, dass in der Tora keinerlei Punkte und Beistriche und schon gar keine Vokale sind, sondern dass alles Teil der Vokalisation ist. Also auch wo ein Satz einen Punkt hat, ist er bekanntlich erst Teil der Vokalisation und nicht in einer handgeschriebenen Tora-Rolle. Jetzt, ich zeige euch eine Kopie, keine Angst, was ich in der Hand habe. Jetzt ist eine ganz einfache Kindertora auf einfachem Papier gedruckt. Das ist nur eine Fotokopie, aber man kann sich das anschauen, dass auch in einer Tora-Rolle diese Klammern da sind. Also das ist nicht einmal etwas, das ist erst die tibetanische Vokalisation, sondern das ist wirklich Teil der Tora-Rolle. Wir sagen immer, das schaut aus wie ein verkehrtes Nun, weil es so geschrieben wird, aber im Grunde hat das jetzt nichts mit einem Nun zu tun, sondern das sind einfach Klammern. Das sind Klammern, die diese zwei Sätze einklammern. Was ist da los? Und da gibt es tatsächlich die Erklärung, dass hier eigentlich eine starke, starke Trennung in den Texten ist. Nämlich alles, was vorher ist, ist ein eigener Hommage für sich. Und alles, was nachher kommen wird, ist auch ein eigener Hommage für sich. Also wir kriegen jetzt gleich sieben Hommagen statt fünf. Und die zwei Sätze in der Mitte sind sozusagen auch ein eigener Hommage für sich. Jetzt logischerweise hat niemand ein Buch geschrieben, das nur aus zwei Sätzen besteht. Drum ist das so zusammengefügt. Wir können ruhig den Verdacht haben, dass es nicht nur aus technischen Gründen ist, sondern dass das auch was zu bedeuten hat, dass das zusammenklebt. Aber es ist eindeutig, dass man das auch aus technischen Gründen natürlich nie so machen würde. Niemand schreibt ein eigenes Buch, das nur aus zwei Sätzen besteht. Alles so ist hier ein ganz ein abgeschlossener Abschnitt fertig. Und nachher kommt der neue Abschnitt. Und wenn wir uns im Text anschauen, was los ist, dann sehen wir relativ leicht im Text von der Handlung her, was passiert. Nämlich, wenn wir nach dieser Klammer weiterlesen, das ist der Anfang von Kapitel 11, 11.1, dann kommen die ersten Zores. Bis jetzt hatten wir den Teil von Humash Bemidbar, wo alles wunderschön war. Ab jetzt kommt der Teil von Humash Bemidbar, wo es eine Krise nach der anderen gibt, wo das Volk murrt, wo Mosche in Verlegenheit kommt, Mosche und Aaron in Verlegenheit kommen werden mit ihren Führungsrollen, die angegriffen werden, wo es dann ganze Revolutionen geben wird bei Korach. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los mit den Zores. Also das ist hier der Knick. Das ist hier der Knick, wo das Buch Bamidbar zunächst einmal uns gezeigt hat, dass man eigentlich alles sehr schön vorbereitet hätte, dass eigentlich alles da wäre, dass Aaron gelernt hat, wie er die Menorah richtig einrichtet, dass das Volk sich aufgestellt hat, geordnet, dass die 12 Stammesfürsten in einer wunderschönen Einigkeit ihre Korbanot gebracht haben. Wir haben jetzt noch gelernt, Pesach Sheni, wunderschöne Sachen. Keine Krisen, keine Probleme, alles großartig. Und dann brechen sie auf, machen sich auf den Weg und sollen jetzt auch Eretz Israel. Und jetzt kommt der zweite Teil, jetzt kommt der Teil mit den Problemen. Weil es sind ja doch Menschen. Und es sind, erstens sind es auch Menschen, die Fehler machen. Und dann muss man auch bedenken, bei all dem, was jetzt kommt, dass ja das Volk Israel, wenn es aus Ägypten ausgezogen ist, ein Volk von Sklaven waren, die schnell einmal befreit wurden und die auch lernen mussten, mit Freiheit umzugehen. Und ein Faktor für die Probleme und die Krisen, die auftauchen werden, ist ja auch, dass die Leute einfach nicht reif waren, mit diesen Möglichkeiten als freie Menschen umzugehen. Wobei, wenn ich das jetzt so gesagt habe, wir wollen nicht unterschätzen, dass auch Menschen, die immer schon in Freiheit gelebt haben, auch die Fehler machen können. Aber das ist natürlich ein Faktor. Und jetzt beginnen die Krisen mit dem Kapitel 11. Jetzt haben wir, dass die Leute anfangen zu murren. Interessanterweise erfahren wir hier noch nicht worüber, sondern irgendwie sind sie unzufrieden. Ich habe eine schöne Übersetzung gesehen bei Samson Raphael Hirsch über das Wort Mitonanim. Sie haben sich selbst bemitleidet. Nicht alle Übersetzungen übersetzen es so, aber es ist eine gute Übersetzung. Die Leute haben gesagt, ach Mai, wir sind so arm hier in der Wüste. Irgendwie kommt jetzt das Gefühl von einer gewissen Unsicherheit in der Wüste raus. Vielleicht ist es auch das Gefühl, wir warten jetzt schon länger auf irgendetwas Neues, aber wir sind noch nicht da. Und das Erste, was hier angesprochen wird vom Volk, ist, dass die Leute jammern. ohne dass wir eigentlich genau wissen, warum. Es bricht ein Feuer aus. Interessanterweise, dieses Feuer, wenn es dann durch das Gebet von Mosche eingedämmt wird, versinkt. Üblicherweise versinkt ein Feuer nicht, sondern wird gelöscht. Also wir sehen, dass eher eine spirituelle Sache gewesen sein muss. Und wir erfahren dann, dass dieser Ort jetzt Tabera genannt wird. Und dann gibt es so eine Ansammlung von Menschen unter dem Bnei Israel, die anfangen, die Stimmung zu schüren. Die sagen, na, wir hätten doch gerne Fleisch. Und da war doch mal in Ägypten Fisch und wir hatten in Ägypten Gurken und Melonen und Zwiebel und Knoblauch und jetzt gibt es nur dieses langweilige Mahn. Wenn wir genau schauen, dann sehen wir hier auch, dass das eine bestimmte Gruppe ist. Das ist in Vers 4, Veha'asafesuf, eine Sammlung von Leuten, irgendeine Gruppe, die hier Stimmung schürt. Also nicht so, dass das jetzt von vornherein alle so empfunden hätten, aber es wird von einer Gruppe gebracht. Interessanterweise kommt ja später noch einmal eine ähnliche Stelle, wo gejammert wird, dass die Leute in Ägypten so viel hätten, was völlig unlogisch ist. Und dort weiter hinten, das ist dann schon in Parashat Schlach, da ist dann glatt von Fleischtöpfen die Rede, die es in Ägypten gegeben hätte, was natürlich völlig absurd ist, dass ein Sklavenvolk so tolle Fleischtöpfe bekommen hätte. Aber hier ist es noch ein bisschen auf einer niedrigeren Stufe. Hier sagen sie nicht, wir haben in Ägypten Fleisch gegessen, sondern sie sagen, na ja, wir hatten verschiedene Lebensmittel zur Auswahl und jetzt gibt es immer dieses gleiche langweilige Mahn. Und was wir hier, es wird uns aber hier ein bisschen was über das Mahn erzählt, dass das eigentlich eh ganz super gewesen wäre. Mosche wirkt hier einmal, vielleicht ist das neu, ein bisschen überfordert. Er befragt Gott, warum tust du mir das an? Ich kann dieses Volk nicht tragen. Er findet sich nicht ganz zurecht. Und jetzt gibt es eine Lösung. Jetzt gibt es eine Lösung. Also es gibt hier nicht nur ein Problem, sondern es gibt ja auch eine Lösung. Nämlich, jetzt sagt Hashem zu Moschee, das ist im 11. Kapitel, der Vers 16, dass Mosche 70 Männer aufstellen soll von den Skinim. 70 von den Skinim, die sollen anständige, gelehrte Menschen sein. Und Gott wird etwas von seinem Geist auf die legen, damit Mosche nicht alles alleine machen muss. Das Motiv, dass Mosche nicht alles alleine machen kann, haben wir an sich schon gesehen in Parashat Itro, wie Mosche das Lehren und Richten aufgeteilt hat auf kleinere Leute pro Gruppe. Aber hier kommen jetzt diese 70, die dann tatsächlich prophezeien können. Das kann jetzt einerseits heißen, dass Mosche nicht alleine alles tragen kann, weil er hat ja auch zu Gott gesagt, ich kann nicht alleine alles tragen. Es kann aber vielleicht auch eine Strategie sein, dass wenn es da ein Murren, eine Unzufriedenheit gibt, die irgendwo geschürt wird, dass Mosche nicht der eine ist, auf den sich diese Kritik hin konzentrieren kann, sondern es gibt Führungspersönlichkeiten, es gibt Leute, die kriegen hier jetzt einen Ruach HaKodesh, die können jetzt irgendwie auch prophezeien. Also man kann es nicht an dem einen Mosche festmachen. Das ist vielleicht auch eine Strategie, ihn vor diesen Angriffen zu schützen. Aber jedenfalls gibt es dann die berühmte Geschichte, dass 70 Leute ausgesucht werden sollen. Nur bevor das passiert, zeigt sich erst einmal Gottes Zorn, nämlich, ja, ihr wollt Fleisch, ihr werdet Fleisch bekommen. Dann haben wir die böse Geschichte mit den Wachteln, wo sie dann so viel Fleisch essen, dass Hashem dann mit ihnen zornig wird und mit ihnen böse wird. Und wir haben die Geschichte mit den 70, wo es dann am Schluss zwei mehr sind. Und wo wir dieses Detail haben, dieses Bekannte, dass Mosche sagt, ja großartig, ich bin nicht eifersüchtig, sollten alle Bnei Israel eine Prophezeiung haben. Es ist wunderschön. Wir haben hier eine interessante Verflechtung. Der Text springt hier wirklich ein bisschen zwischen diesen beiden Motiven, die zwei verschiedene Geschichten sind. Das eine ist das Volk für Fleisch, kriegt Fleisch, wird aber von Gott bestraft. Das andere ist, Mosche soll diese 70 Nevi'im ernennen. Das ist im Text sehr eng verflochten, so dass das irgendwie zusammengehört. Also die Krise und dieser Schritt, dass es die 70 gibt, die auch prophezeien können, das hängt hier ganz, ganz eng zusammen. Und dann ist es einmal soweit gut ausgegangen. Also gut ist es nicht ausgegangen, die Geschichte mit der Fleischforderung. Aber es gab jetzt also diese 70 und dass da zwei im Lager prophezeit haben, wo Joshua dem Mosche gesagt hat, da gibt es jetzt zwei zusätzliche, die sich wichtig machen. Und Mosche sagt, um Gottes Willen, ich bin sehr zufrieden. Also es klingt da jetzt eigentlich so, dass da jetzt alles wieder unter Dach und Fach ist und es ist wieder gut. Aber dann hängt sich in unserer Parascha noch an die Geschichte, dass Miriam und Aaron ein bisschen was am Mosche auszusetzen haben. Und das hängt tatsächlich zusammen, wie wir gleich sehen werden. Kapitel 12. Kapitel 12. Das ist jetzt die letzte Geschichte, die die Parascha hat. Ich habe gesagt, am Schluss wollen wir noch ein bisschen genauer reinschauen. Kapitel 12. Miriam und Aaron sprechen über Mosche. Betreffend der kuschitischen Frau, die Mosche genommen hat. Was dieses Wort kuschitisch heißt, ist für die Auslegung ein bisschen schwierig. Aber wir kennen die Auslegung, dass hier gemeint ist, Mosche hat sich von seiner Frau getrennt. Rashi bringt das. Mosche war ja bekanntlich verheiratet mit Zipora. Und hier beklagen sich Miriam und Aharon darüber, dass Mosche etwas macht, was er ihrer Ansicht nach nicht tun sollte. Er hat sich von seiner Frau so völlig getrennt, um für Gott jederzeit zu sprechen zu sein. Rashi bringt hier eine Frage, auf die man vielleicht auf den ersten Blick nicht so gekommen wäre. Nämlich Rashi bringt die Frage, woher weiß Miriam das? Also irgendwie ist das Motiv der Miriam ist jetzt nicht so unverständlich, dass sie sich denkt, ein Ehemann sollte das nicht machen. Und sie bespricht das mit ihrem Bruder, ich jetzt nicht mit dem ganzen Volk, aber trotzdem. Es ist trotzdem Lashon Hara. Und daher dann das Problem, dass Miriam dann Zerat bekommt. Aber Rashi wirft ja die Frage auf, woher weiß Miriam das überhaupt? Und Rashi stellt hier eine Verbindung her. Wie immer, Rashi hat das nicht erfunden, sondern nimmt das als einen Midrash. Rashi stellt hier eine Verbindung her, nämlich, dass Miriam bei Zipora war, wie diese Geschichte war mit den 70 und den Zweien, die im Lager prophezeit haben. Und Zipora habe eine Bemerkung gemacht und hat gesagt, oi, die armen Ehefrauen von denen, wenn die jetzt alle Prophezeiungen haben, dann werden sich deren Männer von ihnen trennen. Und das ist ja schlimm. Und so hat Miriam von der Sache überhaupt gewusst. Das ist einmal eine nette Erklärung, die uns im Text ein Detail erklärt, wo man eine Frage haben kann. Aber ich würde sagen, dass diese Erklärung nicht jetzt nur hilft zu verstehen, woher wusste Miriam das überhaupt, was an sich eine Privatsache zwischen Mosche und Zipora ist, sondern hier wird ein Zusammenhang hergestellt mit diesen 70. Nämlich in der Form, dass die Geschichte von Miriam und Aharon hier schlecht über Mosche sprechen, stellt ihr am Schluss klar, dass Mosche ein anderes Niveau von Prophezeiung hat als alle anderen. Diese Frage hat sich vorher nicht gestellt. Diese Frage hat sich vorher nicht gestellt, weil es diese 70 ja gar nicht gegeben hat, oder 72. Okay, Miriam ist eine Prophetin, das wissen wir. Schon seit Sherat Hayam spätestens wissen wir, dass Miriam eine Prophetin ist. Das stand explizit im Text im Chumash Shmot. Aber abgesehen von einzelnen herausstechenden Individuen hat sich die Frage nicht so gestellt. Und jetzt wird das ein Thema. Jetzt wird das ein Thema. Sind die jetzt alle so wie Moschee? Und Miriam und Aharon, wenn sie das besprechen, machen sie nicht nur den Fehler, dass sie etwas voreilig einen Vorwurf an Mosche richten, ohne genauer nachgeschaut, nachgedacht zu haben, sondern machen sie vor allem den Fehler oder achten sie nicht gleich darauf, dass da ja doch ein Unterschied ist. Und hier muss dieser Unterschied jetzt geklärt werden, dass Hashem ihnen dann klar macht, ja, das ist nett, was ihr da sagt, aber so wie ich mit Moshe rede, rede ich mit sonst niemandem von euch. Und darum ist das schon okay, dass Moshe sich von seiner Frau getrennt hat, weil der ist wirklich ein Sonderfall, der muss das. Und für alle anderen Propheten gilt das nicht. Also ich glaube, es geht hier auch darum, dass diese beiden Geschichten auf diese Art zusammenhängen, dass das jetzt ein Thema geworden ist, dass Mosche der größte aller Propheten ist und dass andere Leute, die auch Prophezeiungen haben, wie Miriam ja in dem Gespräch ausdrücklich anspricht, dass die zwar auch Prophezeiungen haben, aber dass das nicht vergleichbar ist. Es endet unser Parascha damit, dass diese Geschichte abgeschlossen wird. Miriam bleibt in Isolation für ihre Zaraat eine Woche, wie das die Regeln sind. Und das Volk wartet. Eigentlich schaut es hier so aus, dass sich die Sachen alle wieder noch ein bisschen einrenken. Wir haben jetzt die ersten Krisen erlebt, aber da gab es jetzt einen Erkenntnisprozess anscheinend und das Volk wartet auf Miriam und sie würden jetzt nicht ohne Miriam weiterziehen. Und am Schluss unserer Parascha erfahren wir dann, ja, sie sind jetzt gezogen von Hazeroth und sie lagern dann in der Wüste Paran. Also eigentlich hat man das Gefühl, sie sind jetzt weiterhin auf dem Weg. Und die Krise, die war, hat man jetzt vielleicht überwunden. Jetzt geht man den Weg weiter und sie könnten ja theoretisch in ein paar Tagen in Eretz Israel sein. Dass das nicht so schnell gehen wird, sondern dass wir dazu noch 40 Jahre brauchen, das kommt jetzt in der nächsten Parascha. Also das, was wir jetzt haben werden in den Geschichten, die jetzt kommen, ist eine Steigerung auch der Probleme. Das, was jetzt begonnen hat in dieser Parascha, waren Probleme, wo am Anfang gar nicht so klar ist, wer hat da jetzt eigentlich angefangen. Da gibt es keine Namen. In den nächsten Geschichten wird es handelnde Personen geben. Hier ist es so eine Stimmung, die irgendwo anfängt, ein bisschen so diffus, wo gar nicht so klar ist, wo. Und wo man aber jetzt auch das Gefühl haben könnte, die Krise wurde gemeistert, die Fragen sind geklärt und jetzt ziehen wir weiter. Und dann kommen noch die größeren Zwischenfälle in den nächsten Wochen. Gut, das waren meine Anmerkungen für heute.